herzlich willkommen zum fahrtüchtigsten Podcast im Podcast-Universum. Willkommen zu mobile.de Motor Talk. Wie immer aus den heiligen Hallen hier in Berlin-Friedrichshain von Motor Talk. Heute geht's ums An- und Verkaufen, also um das mobile Thema überhaupt. Ich höre auf den Namen Martin Gerstenberg und der Herr, der links neben mir sitzt, finde ich, hat fast den schönsten Namen von uns. Der Timo Friedmann. Timo, hallo, schön, dass du da bist.
Sag mal, was du hier. Martin, ich bin so geflasht. Ne? Das war jetzt meine neue Anmoderation, sonst bin ich über das Carbrain. Aber zum Glück hast du es heute nicht gesagt, weil die beiden Jungs uns gegenüber, die wissen viel, viel mehr über Autos, gerade über Gebrauchte, als ich. Habe ich gerade schon gemerkt im Vorgespräch. Also ich habe einen sehr vollen Mobile-Parkplatz. Für alle, die das nicht kennen, es gibt halt eine App von Mobile. Da kann man Autos, die man sucht, abparken, solange bis man sich entscheidet, die zu kaufen. Und da habe ich, glaube ich, so 35 Autos durch. Also wenn wir noch irgendwie 3-4 Stunden hinten dranhängen, ich würde gerne alle Autos kurz mit euch durchsprechen, wenn das für euch okay ist.
Ja, das können wir gerne machen. Ich habe allerdings nur 7 Autos immer auf meinem Parkplatz. Mehr kann ich mir nicht leisten.
So. Den Herrn, den ihr gerade gehört habt, der sitzt mir schräg links gegenüber, ist ein Hamburger Jung, kann man so sagen, und besitzt die Garage 11. Ja, da geht's um Oldtimer. Er verkauft Oldtimer, ist natürlich der perfekte Gast für unser Thema, für Gebrauchtwagen. Herzlich willkommen, Jens Seldrecht. Jens, erklär noch mal ein bisschen die Garage 11 für Leute, die es noch niemals gehört haben. In Hamburg eigentlich Kult und unter Oldtimer-Fans auch Kult, oder?
Ja, deutschlandweit Kult, würde ich sagen.
Deutschlandweit Kult, selbstverständlich.
Hoffe ich. Also, habe auf meiner Facebook-Seite 37.000 Follower, die kommen hier irgendwo her.
Das ist ordentlich.
Ja, Garage 11, ich beschäftige mich mit dem Handel von klassischen Fahrzeugen, ich sag mal Sportwagen, Klassiker, Youngtimer. Und Klassiker ist vieles, so ein BMW Z8, wo dann viele sagen, oh, das ist ja gar kein Oldtimer. Das ist aber auch ein Klassiker, ein klassisches Fahrzeug, in dem Sinne, wie ich das begreife. Und alles, was ich da verkaufe, das sind nur Autos, die mir gefallen und sonst mache ich es nicht.
Und du hast auch prominente Kunden, ne? Darf man das verraten?
Man hat immer prominente Kunden, klar. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen,
kurz. Eben, darauf will ich doch hinauskommen.
Der schöne Opel Olympia, den Günther Jauch auf seinem Weingut fährt, den hat er bei mir gekauft, genau.
Ach, guck mal, und du meintest, Günther Jauch hat Ahnung von Autos, aber bestimmt nicht so viel Ahnung wie der Herr, der mir direkt gegenüber sitzt. Auch ein Hamburger.
Richtig.
Hamburger Jung Nummer 2. Nicht einfach nur Redakteur für Autobild im Bereich Fahrzeugtechnik. Du hast 5 Monate unbezahlten Urlaub genommen.
Ja, das stimmt.
Das fand ich so mega geil. Unbezahlten Urlaub vom Kiez zum Kap gefahren. Das kann man sich anschauen, das kann man nachlesen. Dein Motto ist, wird schon schief gehen. Ein Motto ganz nach meinem Maß. Wird schon schief gehen, finde ich geil. Herzlich willkommen, Bernd Volkens. Bernd, sag ein bisschen was über dich und erkläre uns nochmal, was vom Kiez zum Kap war.
Ja, danke, danke. Ich bin, wie du schon sagtest, Redakteur bei der Autobild im Bereich Ratgeber. Also alles rund ums Auto, Schrauben, Kaufen, Verkaufen. Also genau unser Thema der Sendung auch hier. Und vom Kiez zum Kap, das heißt, ich bin mit dem alten T3 Synchro, mit dem alten VW-Bus, bin ich einmal in Hamburg gestartet, vom St. Pauli-Stadion bis nach Kapstadt runter, um mir da mittlerweile schon 8 Jahre her die Fußball-WM anzuschauen. Also ich bin nach Kapstadt ins Stadion, habe mir Spiele angesehen. Letztendlich war natürlich die Reise das Ziel. Wir haben unfassbare Abenteuer erlebt unterwegs, Motorbrand, abgesoffen in irgendwelchen Sümpfen, gekämpft, gemacht, getan. Am Ende sind wir tatsächlich heil angekommen. Das war ja tatsächlich das Abenteuer meines Lebens.
Wäre sowas auch was für dich, Jens?
Nein.
Nein, das war Kenntnis nicht. Kein Bock mehr auf die alte Karre, aber kein Geld für ein fabrikneues. Oder man ist einfach auf das Auto angewiesen. Es gibt eine Reihe von Gründen für den Verkauf vom alten Wagen und den Kauf eines neuen Gebrauchtwagens. Und genauso viele Dinge gibt es beim An- und Verkauf der Karre auch zu beachten. Wir versuchen, so viele Dinge wie möglich rund um den An- und Verkauf von Gebrauchtwagen zu klären. Und euch da draußen natürlich viele Tipps zu geben fürs zum Beispiel Verkaufsgespräch. Das ist so mit, da habe ich auch echt immer Schiss vor, oder? Vor allem denkt man ja immer, man wird definitiv beschissen. Richtig, Jens?
Ach, ich von beiden Seiten, ne?
Von beiden Seiten. Ist das so? Hast du auch Angst vor dem Kunden, dass der Kunde dich bescheißt?
Nö.
Geht ja gar nicht, oder?
Nee, geht nicht. Ich bin ja immer einen Schritt voraus. Das Problem ist immer, auch wenn man zum Kunden kommt, sich Autos anguckt, viele überschätzen ihre Autos. Das ist das größte Problem. Also sie rufen dich an, sagen, ich habe hier Mercedes 280 SE, Baujahr 81, Klassik Data, Gutachten 2+. Dann sagst du, oh, 2+, klingt gut, fahre ich hin. Siehst das Gutachten, siehst das Auto, denkst, Alter, wo ist das Auto zu dem Gutachten? Ne? Das ist ja ein Gefälligkeitsgutachten. Mein Lieblingssatz ist dann, tut mir leid, ihr Fahrzeug hat meinen Aufkleber nicht verdient und dann gehe ich. Und dann kann ich mir von irgendwelchen Leuten, vom Backup höre ich dann wieder, der Seldrich war wieder arrogant, aber schlussendlich ist es so, dass viele Autos überschätzt werden, das ist ein großes Problem. Und die Kunden gar nicht die Ahnung von der Materie selber haben. Mhm.
Aus Alt macht Neu, das ist heute unser Thema. Wir sprechen über die Angst, was ich gerade schon gesagt habe, vorm Verkaufsgespräch klären, ob einen wirklich alle bescheißen wollen. Ich glaube ja, immer noch ja.
Ja, wir bieten ja, also Mobile in dem Fall bietet ja einen ganz guten Service mittlerweile an. Du kannst, wenn du deine alte Karre loswerden willst, auch kannst du natürlich bei Mobile einstellen, ganz klassisch alt früher, dann klingelt Telefon und irgendwelche Leute kommen und wollen die Karre haben. Du kannst aber auch direkt die schätzen lassen online und dann beim Händler vorbeifahren und der gibt dann, wie ich finde, relativ fairen Preis. Es gibt ja noch einen anderen Anbieter auf dem Markt, der das macht, auch relativ viel mit Fernsehwerbung, bei dem ich nicht so zutraulich sein würde. Also was wir hören, ist nicht so super doll, würde ich sagen. Aber also manche Erfahrungen muss man machen, manche kann man sich auch vielleicht auch sparen. Ich wäre in dem Fall für sparen, aber ich bin ja auch mobile Mitarbeiter. Das Loswerden von der Karre finde ich eigentlich gar nicht das große Problem. Also was Jens sagt, sehe ich auch so, man überschätzt seine Karre oft mal, weil man auch vielleicht nicht alle Schwachstellen kennt oder nicht so tief in der Materie ist. Ich finde viel schwerer, sich Karren anzugucken. Und ich weiß, ich habe Bernd schon ein paar Mal irgendwie gefragt und dann hat er sich Karren angeguckt und hat mir eine Liste anschließend gegeben, was er alles schwierig findet. Und da habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt entweder noch schnell eine Kfz-Lehre hinterher schieben oder eine Freundin heiraten, die oder eine Freundin finden, die eine Kfz-Lehre hat, weil dann war wieder klar, oh Gott, ey, scheiße, das sah viel besser aus, als ich gedacht habe. War dann aber nicht. So, das finde ich noch viel schwieriger. Loswerden ist ja nur bisschen Verlust von Geld im schlimmsten Fall. Ne? Du schätzt deine Karre auf 10, kriegst 8,5. Naja, doof, aber gut. Dafür ist sie ja doch weg vom Hof. Schwieriger finde ich, du willst eine Karre für 10 kaufen, kaufst sie und dann ist sie aber danach noch, einen Tag später nur 6 wert, weil du ein paar Sachen nicht gesehen hast. Das tut ja viel mehr weh.
Also von uns kriegt ihr auf jeden Fall heute Tipps und Input, damit die Vorfreude auf den Neuen umso größer und der Trennungsschmerz vom Alten nicht zu stark ist. Bei mir ist es immer so, ich trenne mich wirklich. Ich gehe zu dem Auto nochmal hin und sage nochmal Tschüss. Ist das bei euch auch so, wenn ihr so einen gebrauchten...
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein großes Problem ist eher das Verkaufen, weil ich kaufe super gerne ein Auto oder ersteigere eine Kiste irgendwo. Das macht mir einen großen Spaß, aber die Dinger wieder loszuwerden, also mir geht's so ein bisschen wie dir. Ich verabschiede mich so ungerne von einem Auto und ich muss mich fast dazu zwingen. Und ich muss Timo auch so ein bisschen widersprechen, das Verkaufen, das kann auch unangenehm sein. Also wir, der Jens und ich, wir kommen ja aus Hamburg und so und wir haben sehr viele professionelle Ankäufer da, die für den Export kaufen, sprich die Dinger gehen dann auf einen Dampfer und schippern nach Afrika. Und die Jungs sind schon sehr massiv beim Handeln und so, ne? Also die tauchen dann gerne mal zu zweit auf und so und dann wird auch ein Verkäufer mal unter Druck gesetzt, damit er die Kiste ein bisschen unter Preis rausrückt. Da muss man schon wissen, was man haben möchte und man muss auch stark bleiben dann, ne? Also ich habe da auch schon ein paar Sachen erlebt, die waren durchaus unter der Gürtellinie und gut, ich bin jetzt ein erfahrener Käufer und auch Verkäufer dann doch am Ende. Und kann und mich da wehren.
Und auch ein Kerl.
Und auch ein Kerl, ne? Also genau, ich rate auch Frauen auf ab dann bei uns in Hamburg, sage ich, wenn gerade bei so einer gewissen Preisklasse, bei denen du weißt, okay, die gehen gerne in den Export, sag, ey, mach das bitte nicht alleine, stell dir dann einen Freund dazu, sonst überrennen die dich da, ne? Und das ist tatsächlich so. Also da sollte man schon ein bisschen gewappnet sein und seinen Preis auch wissen.
Dann. Ich sag's nochmal, mobile Motorverkauf. Also ist nicht darauf ausgelegt, die Sendung, aber ehrlich, ich kann es nicht anders einwerfen. Nee, weil es echt für die Leute ist, die genau darauf keinen Bock haben.
Ja.
Also wir haben das in Berlin natürlich auch mit Leuten, die nach Osteuropa wollen oder auch manchmal mit einem anderen Hintergrund, sagen wir mal, dass sie dann zu zweit, zu dritt auftreten, kenne ich auch von anderen Kollegen, die so Karren kaufen und nicht. Das ist manchmal ein bisschen warm, wenn es eben nicht so teuer ist, ne? Dann wird es auch manchmal warm. Motorverkauf löst halt da das Problem, dass du da irgendwie dich zu Hause hinstellen muss und warten muss am Sonntagnachmittag um 18 Uhr, dass jemand kommt.
Genau. Aber Stichwort Afrika, stimmt das eigentlich? Das hört man ja immer wieder, dass ein Auto ab einer bestimmten Kilometerzahl, der geht gar nicht mehr in Deutschland in irgendeinen Gebrauchtwarenhandel, sondern er wird gleich direkt weggeschippt.
Also ja klar, gerade in Hamburg, weil die letztendlich haben die Kontingente auf den Schiffen dann auch, die müssen dann, also die wollen das dann anliefern und so und die brauchen viele Autos dafür, um so ein Boot dann auch voll zu bekommen. Und dann wird dann auch wirklich massiv dann aufgekauft und so. Und das sind natürlich bestimmte Modelle, es sind Busse, das sind Kombis, gerne Benziner auch, Klimaanlage ist nochmal wichtig und so. Und ab einer gewissen Preisklasse wird es für die halt interessant. Ne? Und dann geht schon eine Menge weg dann. Ne? Also ich selbst als Verkäufer mittlerweile finde das super, weil wenn du erstmal verstanden hast, wie die Jungs ticken, dann geht das super. Ne? Aber du machst mit denen einen klaren Preis, die schneiden dann auch relativ schnell, dass du weißt, worum es geht und so. Und auch relativ straight bist. Ne? Also ich habe das schon gemacht, dass ich den Leuten wieder den Kaufvertrag weggenommen habe oder so. Dann kommen die dann doch mit der Knete rüber. Ja, sag ich, es war nicht so gemeint, hier hast du dein Geld und so, alles gut. Und das, wenn man weiß, wie es geht und wie es funktioniert, dann hast du einen richtig guten Deal am Ende, weil die Jungs siehst du nicht wieder. Ne? Die kaufen das Auto, haben bezahlt und nie wieder Stress. Ne? Also kein Gelaberen nach dem Motto, die Bremsen sind ja doch schlechter oder der Reifen war ja doch kaputt oder so. Du hast keinen Ärger mehr damit. Deswegen finde ich die als Käufer super. Du musst nur wissen, dass die auch ein bisschen härter zulangen sozusagen. Ne? Also sie sind nicht so schüchtern mit den Verkaufsverhandlungen. So, ne? Aber wenn du das weißt und dich darauf einstellst, ist überhaupt kein Problem. Dann kannst du das auch gut machen. Ne?
Ja, du hast es eben schon gesagt, das Stichwort ist weg. Weg damit nennt sich auch unsere erste Kategorie. Damit meine ich nicht unsere Gäste, ne? Euch, schon gar nicht euch da draußen. Mit weg damit. Weg damit haben wir unsere erste Kategorie genannt. Es geht um den Verkauf der alten Karre natürlich. Ihr kennt das. Vorfreude auf die neue Karre steigt. Man kann es kaum erwarten. Dann ist nur ein bisschen blöd, dass man die alte ja erst nochmal loswerden muss. Aber man weiß nicht, wie viel wert ist das Ding überhaupt noch. Wie führe ich am taktischsten so ein Verkaufsgespräch, ohne am Ende der Kohle-Loser zu sein? Ein Glück habt ihr uns dafür. Wir klären in dieser Rubrik offene Fragen rund um den Verkauf des alten Gebrauchten und geben euch Tipps, damit hier keiner über die Motorhaube gezogen wird oder damit ihr euch vor Angst nicht in den Tank macht, Timo. Genau. Ist das ein Wortspiel?
da kannst du ja nie ganz vor schützen. Ich frage mich, der Jens, du hast ja mit so etwas eigentlich wenig zu tun, oder? Die also gehen bei dir nicht so...
Nee, ich habe wenig mit der Art Händler zu tun, mit der wo wir gerade drüber gesprochen haben, sondern der Klassiker ist, mich ruft einer an, wie mit dem Mercedes oder dem Porsche 911 oder irgendeinem Klassiker. Also das sind ja klassische Autos in der Regel, die ich handle. Und dann fahre ich dahin, gucke mir das an, dann ist das was oder nicht. So. Ne? Und aber mit diesen.
Aber als du mit Autohandel angefangen hast, hast du nicht? Ich meine, man fängt ja meistens nicht mit dem Alpina an, sondern.
Doch, ich habe so angefangen.
Ja?
Ja.
Immer.
Ja, ich hatte aus eigenen Beständen. Ich hatte 12 eigene Autos und bin damit sozusagen Händler geworden.
Also, wie bist du zu den 12 Autos gekommen?
Ich hatte früher mal, es war beruflich, lief das alles ganz gut und habe angefangen, historischen Motorsport zu machen und auch Autos zu restaurieren. Und haben die sich so angesammelt, die Autos. Und okay. Wollte immer Händler werden, habe aus dem Hobby einen Beruf gemacht.
Okay.
Das fühlt sich so nie wie Arbeit an.
Das heißt, du musstest so das, was wir jetzt gerade suchen, sozusagen mal ein Auto aufpolieren, damit... der noch statt für 4, für 5 weggeht, musst du es so nie machen.
Ja, so mache ich das nicht. Es gibt so ganz kleine Tricks. Ne? Also mal richtig aussaugen, die fiesen Teppiche runter, die richtigen Felgen wieder drauf. Also manchmal hast du schon ein Auto, wie ein 3er BMW Cabriolet gekauft in Berlin, in eBay Kleinanzeigen, das war tiefer gelegt. Habe ich den Text gelesen, habe gesagt, boah, der Text klingt aber gut, ruf den Typen an. Der war auch wirklich so ein richtiger Kernassi, war das. Er hat die Karre tiefer gelegt bis zum geht nicht mehr. Aber er hat ein Checkheft geführt, das Ding war komplett lückenlos gepflegt und war komplett im Erstlack. Also Schichtenmessgerät rum, war nichts. Ich sage, gut, nehme die Karre mit. Für wirklich kleines Geld mitgenommen. Neue Felgen drauf, hochgelegt, orangene Blinker dran, alles wieder original. Und richtig viel Geld dran verdient, innerhalb von 2 Tagen an dem Auto. Also, man muss halt den Blick dafür haben, was muss ich tun, damit es wieder original ist und dann kann ich da auch Geld für kriegen. Das ist ja sicher auch ein Thema, das viele ihre Autos anbieten, in einem leicht getunten, verbastelten Zustand. Da wäre ich immer dafür, so schnell, so gut wie geht original und dann gibt es auch mehr Geld für.
Ja, die meisten haben halt keinen Bock, noch was zu machen, bevor sie die Karre verkaufen. Ne? Ja. Und das ist jetzt völlig egal von der Preisklasse. Die meisten sagen einfach nur, ey, weg, ich weg, ja. Ne? Weg ist weg. Und du hast ja gerade erzählt schon über den Dreier und der Bernd kann das ja auch noch wahrscheinlich auf anderer Ebene erzählen.
Ja, also bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich eher versuche, nicht so viel Geld reinzustecken, weil die Autos, die ich dann halt weiterschiebe, das rechnet sich halt nicht. Ne? Das, was du reinsteckst, das kriegst du nicht wieder raus. Gerade wenn du da noch Werkstattstunden reinstecken musst, das ist ja doch dann recht teuer und so. Aber ich habe natürlich auch ein ganz anderes Feld dann als Jens. Jens ist ja richtig, das ist ja High-End an die Fahrzeuge und so. Und da sind die Leute natürlich auch total bereit, dafür mehr Geld hinzulegen. Bei mir ist es eher das Kassenmodell, die Spardose. Und da geht das um jeden Euro, ne? Und da wird auch wirklich gefightet um jeden 20er oder so, ne? Und ich habe da in meinem Hinterkopf, das wäre für mich auch immer ein Tipp für die Hörer so, man muss für sich selbst überlegen, wie lange muss ich für 50 Euro arbeiten? Und in dem Moment, wenn man sich das klar macht, geht man nicht so schnell um 50 Euro runter, sondern sagt, hier, diese 50 Euro, die will ich noch haben, ja. Ne? Weil das ist natürlich relativ schnell verdientes Geld dann. Diese 50 Euro sind schnell weg oder bleiben schön da, ne? Und von daher muss man sich da schon ganz klar sein, was man für Geld haben möchte, für so eine Kiste und so. Und gerade in diesem Bereich, der recht niedrig ist vom Preis her, da haben die Leute natürlich auch zugenähte Taschen dann am Ende. Ne?
Ja. Wobei, ehrlicherweise, so die Basissachen, die kannst du ja echt, also die kannst du auch machen bei einer Low-Price-Karre. Ne? Also,
ja, das sollte man auf
jeden Fall. Einmal irgendwie einen intensiven Innenraumwäsche, ob du dir das selber machst oder machen lässt. Und ich meine jetzt nicht High-Glas, sondern irgendwie für einen Fuvi oder so, dass du sagst, wenn der einmal richtig gereinigt ist, dann sieht er halt einfach.
Also da hat Jens auf jeden Fall recht.
Zehn Klassen besser aus.
Hat Jens auf jeden Fall auch recht. Und zwar die Sachen, die wirklich kein Geld kosten. Einfach mal in die Ecken gehen, eine Motorhaube aufmachen, mal das Laub aus den Ecken rauswühlen. Ja, oder hinten den Deckel hinten auf, den Kofferraumdeckel, da mal in die Ecken, dass er gerade bei diesen alten Kissen
Dichtung so mal nachschmieren.
Einfach mal so, mit dem Lappen rüberwischen. Ne? Das glänzt gleich ganz anders. Das sieht natürlich genau. Viel besser aus. Hinten Kofferraum mal aussaugen, vielleicht den ganzen
Müll. Also ich glaube, das ist so der Basistipp, ne? Dass man sagt, ey, komm, auch wenn du die Karre verkaufen willst und auch wenn du keinen Bock hast, viel reinzustecken, gib dir mal 3 Stunden am Samstagnachmittag, fahr mal in die Waschanlage, mach die mal richtig glatt. So, ne?
Das kostet
Motorwäsche will ich übrigens nicht unbedingt machen oder empfehlen, weiß nicht, wie ihr das seht. Es gibt so unterschiedliche Philosophien zu, aber richtig sauber machen ist
immer ein guter. Da bin ich bei dir.
Kann man generell sagen, lieber beim Händler oder bei privat kaufen? Jens, von dir erstmal noch keine Antwort.
Also wenn man nicht so wahnsinnig viel Ahnung von Autos hat, dann ist es auf jeden Fall sinnvoller beim Händler zu kaufen, weil da hast du eine Gewährleistung. Der Händler
zu verkaufen meine ich
ja. Zu verkaufen.
Jens, verkaufen.
Da ist immer die Frage, ob man sich den Stress antun möchte. Wenn man sagt, okay, ich bin leidensfähig, ich kann das auch ertragen, wenn jemand mal nicht kommt, obwohl er sich angemeldet hat und auch die Telefonate ab kann, wenn die Leute schon am Telefon die ersten Preisverhandlungen führen und so. Also wenn man ein starker, selbstbewusster Charakter ist, kann man auf jeden Fall privat verkaufen. In Hamburg eine gewisse Preisklasse an Fahrzeugen, also gerade so das, was so um die 1.000 Euro bis 3.000, 4.000, 5.000 Euro, das, was auch noch so in den Export gehen kann, da ist der Händler auf jeden Fall der einfachere Weg. Wenn man einen Händler findet, der den Wagen überhaupt ankauft, Der hat ja auch das Problem letztendlich. Wenn er den jetzt hat und als Händler verkauft, dann muss er Gewährleistung geben. Also alles, was so Vertragswerkstätten sind, also große Händler, Niederlassungen, die verkaufen gar keine Autos gebraucht, die älter als 5, 6 Jahre sind oder so, weil die sagen, wir wollen diese Gewährleistung gar nicht geben. Ne? Das geht alles immer in Paketen weg bei denen. Ne?
Nehmen höchstens Sachen in Zahlung und dann
genau, aber auch. Genau, aber auch dieser in Zahlung genommene Wagen, der wird einfach nicht an Privat weiterverkauft, Sondern der wird an andere Händler halt, an so sogenannte Fähnchenhändler oder so weitergeschoben und die dann den Stress mit der Gewährleistung haben.
Jens, was sagst du? Privat oder Händler verkaufen?
Ja, es kommt aufs Auto an, würde ich sagen. Also in diesem unteren Preissegment würde ich wahrscheinlich auch eher zu einem Händler gehen. Dann ist gut, bin ich die Karre los. Und wenn es ein bisschen hochwertiger wird, schon privat auch anbieten. Ich würde mir nur immer eine Prepaid-Karte holen. Und wenn ich keinen Bock mehr habe auf Verkaufsgespräche, würde ich das Ding ausmachen. Weil das ist ja das Nervigste, dass sich noch... Mich rufen ja auch Leute an... Ja, ich habe hier gerade gesehen, Sie haben da so einen Opel Caravan im Angebot. Ja, den habe ich 2010 verkauft. Ach, dann ist das eine alte Anzeige, die ich hier noch liegen habe. Das nervt natürlich irgendwann. Also schöne Prepaid-Karte holen und dann loslegen mit Verkaufen.
Was ja bei uns in Berlin ganz groß ist, ich weiß nicht, ob das bei euch in Hamburg auch ist, es rennen ja diese ganzen Kärtchen Karlsruhe, ja, ne? Ab damit in die Seitenscheibe rein, in die Fensterscheibe und... jemals bei denen melden,
brauchst du nicht anrufen, weil die zahlen so wenig für die Kisten.
Dass, ist das so? Ja, da sind das alles spooky Stories und Ghost Stories, dass da wirklich Leute ordentlich Geld mitgemacht haben.
Ein Kollege von uns, der Wolfgang Glaubert, hat mal eine ganz, ganz große Geschichte dazu gemacht. Der hat wirklich viele davon angerufen und verhandelt und so. Und das war echt anstrengend, kann ich auch nur sagen. Also ich muss die Jungs nochmal bestätigen. Ne? Also Finger weg, wenn man selber nicht so viel Ahnung hat. Es gibt echt bessere Wege. Wie gesagt, Mobil hat ein Produkt dafür. Aber es gibt auch vertrauensvolle Händler, mit denen man mal reden kann und sagen kann, kannst du mir die Karre abnehmen? Ja, wenn das ein bisschen weniger Geld wert ist, dann ist es ein bisschen schwieriger. So ab unter 5.000, unter 4.000, dann wird es enger. Aber man kann halt auch ganz schön viel Stress haben. Ne? Klar, wenn du jetzt auf dem platten Land wohnst, irgendwo in, wird das ich... Nordbayern oder so, da kannst du das im Dorf aber ins Klemmbrett auch klemmen, dann ist die Karre auch los.
Ne? Wir haben es eben schon gesagt, wie bereite ich mich am besten so aufs Verkaufsgespräch vor, also das Auto auf jeden Fall putzen. Haben wir übrigens eine sehr schöne Podcast-Folge schon gemacht, ja, ne? Frühjahrsputz.
Aber auch vor allen Dingen das Auto kennen. Ne?
Das Auto kennen, das aber auch. Wie bereite ich mich denn selbst drauf vor? Also gibt es irgendwie so einen Psychotrick, wo man sagt, außer Selbstbewusstsein?
Da erstmal ist ja die Frage, wie viel ist der Wagen überhaupt wert? Ne? Das ist ja das Erste überhaupt. Ne? Wie viel muss ich oder soll ich, kann ich dafür erzielen? So, ne? Und da ist mein Tipp immer, es gibt natürlich diese professionellen Schwackelisten und so, wo diese Preisermittlungen machen. Aber letztendlich bringt einem das nichts, weil man stellt das den Wagen in der Regel in eine Verkaufsbörse und da steht dann neben anderen vergleichbaren Fahrzeugen. Und dadurch ist es ja sehr transparent, was so ein Auto eigentlich wert ist. Man kann das vergleichen, man kann sehen, wie viel TÜV hat der noch, wie sind die Extras und so. Und so würde ich das selbst auch immer einsortieren. Also ich versuche das immer so, dass mein Auto dann auf der ersten Seite landet, weil ich keinen Bock habe, irgendwie wochenlang mit irgendwelchen Leuten rumzuquatschen, sondern die Kiste muss sofort weg. Und das ist für mich immer das Erste. Dann genau das, was man sagt, ein bisschen vorbereiten ist dann auch, dass man weiß, dass man die Papiere zusammen hat, dass man das Serviceheft zusammen hat, dass man vielleicht auch auf die Antwort oder auf die Frage, ob ob der Zahnriemen gewechselt wurde, eine Antwort hat und sagt, okay, der wurde gewechselt dann und dann. Das sind so alles so Sachen natürlich, die den Käufer, den potenziellen Käufer interessieren, und da muss man halt Antworten drauf haben.
Ja. Und ganz, was ich auch nochmal sagen möchte, zum Nachlesen, wir haben bei Mobile ganz, ganz viele Tipps dazu aufgeschrieben. Natürlich hat die auch Autobild an verschiedenen Stellen im Netz verteilt, aber wir haben echt gerade zum Gebrauchtwagenverkauf Checklisten, Sicherheitstipps, allen möglichen Kram nochmal aufgeschrieben, einfach weil, naja, sagen wir mal 80-85% der Menschen machen das halt alle 5 Jahre, wenn überhaupt. Ne?
Also und haben dann auch schon wieder vergessen, was eine Schwackeliste ist. Kannst du dazu noch mal ganz kurz was sagen? Ne?
Ja, das ist eine Firma, die letztendlich eine Preisbeobachtung macht. Die gucken sich an, wie die Fahrzeuge gehandelt werden und so. Und dann gibt es halt so Korrekturfaktoren, Laufleistungen oder auch Zubehör, was dann in den Fahrzeugen verbaut ist. Und darüber versuchen die halt einen Preis für so ein Auto zu ermitteln und eine Vorgabe zu geben. Aber das ist lange Zeit was auch sehr, sehr wichtig, aber ich finde selbst persönlich, dass es so ein bisschen an Wichtigkeit verliert, weil letztendlich steht man mit dem Fahrzeug in Konkurrenz zu den anderen Angeboten auf dieser Verkaufsbörse. Ne? Und da ist es entscheidend, dass man da gut dasteht und einen realistischen Preis ansetzt. Nützt einem ja nichts, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier 5.000 laut sonst was und die anderen Wagen kosten alle nur 4. Ne? Dann kann man sich ungefähr vorstellen, welcher Wagen stehen bleibt. Ne? Und von daher muss man halt sich realistisch einsortieren. Und das bringt einem ja auch nichts, dass man irgendwie sagt, okay, ich brauche aber das Geld, aber wenn es keiner kauft, dann man hängt er ewig rum in dieser Kiste und vielleicht hat man sich sogar schon 9 Wagen bestellt oder schon gekauft. Ne? Irgendwann muss ein Ding einfach weg. Ne?
Ja. So, jetzt haben wir die Kohle im Sack. Ne? Jetzt müssen wir ein neues Auto kaufen. Wir gehen also die nächste Ebene über. Weil das ist das Wichtigste, wenn ich ein neues Auto, also einen neuen Gebrauchtwagen kaufe natürlich. Ne? Wie steht ihr so zu sowas wie Kilometer Höchstgrenzen, 100.000, 150.000, irgendwas, was man nicht mehr kauft? Ist das bei deinen Autos, Jens, die ja ein bisschen höherwertiger sind oder höherpreisiger, wertiger, aber auch im Idealfall auch, macht eine Kilometerstände dir da Angst? Oder ist das eher so, dass du sagst, pff, wenn die Karo gut gepflegt ist, lieber einen mit 150, der im Tip-Top-Zustand ist, als einen mit 40, der aber nur in einer feuchten Garage stand?
Das sehe ich genauso. Also der Kilometerstand, klar, sagt ja was aus, aber der Pflegezustand ist wichtig. Also wenn ich Papiere habe, wenn einer 200.000 Kilometer gefahren ist, hauptsächlich Langstrecke, hat ein Checkheft durchgestempelt, hat alle Serviceleistungen machen lassen, hat den Zahnriemen gewechselt und die Reifen und die Bremsen, dann ist das Auto sicher besser wie so ein Auto, was 30.000 Kilometer drauf hat und sich die Reifen platt gestanden hat in einer feuchten Garage. Also ich habe keine Angst vor Kilometerständen, allerdings lassen sich Autos mit niedrigen Kilometerständen besser verkaufen, da wird ja auch viel getrickst, also wird ja viel gedreht und gemacht und getan. Gibt es ja diese Anzeigen von den Tachometerjustierern, die man dann anrufen kann, die da kommen.
Ist das noch so ein altes Vorurteil, dass ein Auto mit weniger Kilometern besser läuft? Weil das habe ich jetzt ganz oft gehört in den letzten Jahren, wenn ich ein neues Auto haben wollte oder eins gekauft habe, dann hieß es immer, ist egal, ob der nur 30.000 oder 60.000 hat, wo es bei mir im Kopf aber auch mal noch drin war, so auf keinen Fall mehr als 50.000.
Ne, ist aber so. Die Leute denken immer, oh, wenig gelaufen, das ist ja neuwertiger. Das ist aber Quatsch.
Ist Quatsch.
Ja, natürlich ist Quatsch. Sehe ich nicht so.
Worauf achtest du denn am meisten?
Originalität und Zustand. Also, dass alles so original ist, wie es geht. Also im Endeffekt, der Idealfall ist so ein Prospektzustand. Du machst ein Prospekt auf und genau sieht das Auto immer noch aus. Im Pflegezustand, wie auch, also unfallfrei, best natürlich nicht geschweißt, noch im Erstlack und so weiter. Und da ist ja, ich habe gerade mir wieder BMW Cabriolet angeguckt, 220.000 gelaufen, so ein 325i. Ja, der sieht aus wie ein Jahreswagen.
Der ist komplett. Und da schreckt dich der Kilometerstand
gar nicht, weil der ist lückenlos Checkheft gepflegt. Der ist in einem Zustand, ich habe da vorgeschaut, als wenn er die Kilometer irgendwie getragen worden wäre, aber nicht gefahren wäre. Und so ein Auto kannst du durch, finde ich gut, finde ich super. Würde ich eher kaufen wie so eine übergeduschte Kiste.
Und vorhin hast du ja auch über einen BMW Cabriolet erzählt von vom Typ, den wir jetzt. Hat jeder ein Bild zu dem Kopf.
Genau.
Und machst dir ja keine Sorgen, dass er den irgendwie jeden zweiten Tag mit Vollgas hier an der nächsten Ampel durchbeschleunigt hat?
Das kannst du ja nicht rausfinden. Du kannst nur das Auto angucken, machst dir deine Probefahrt. Ist alles in Ordnung, ja oder nein? Aber schlussendlich kannst du bei einem 20 Jahre alten Auto nicht mehr den Motor gucken. Und nicht feststellen, ist der jetzt mit Vollgas hier durch Friedrichshain geflogen oder nicht. Das ist keine Ahnung. Aber du hast ja so ein Gefühl dafür. Also wenn du ein Auto anguckst, die haben ja so einen gewissen Zustand, die Autos. Klar, wenn irgendwie die Sitze aussehen wie neu und das Gaspedal ist glatt wie ein Kinderpopo, dann stimmt natürlich was nicht. Ne? Also.
Würdest du dich jetzt aber auch nicht festlegen, wie es eben beim Verkaufen war, dass man beim Kaufen lieber Händler oder lieber privat? Kommt immer drauf an?
Ja, kommt immer drauf an. Wobei beim Verkaufen natürlich ein Händler, selbst auch wenn ich Kommissionsware verkaufe, du stehst ja als Händler mit deinem Namen oder mit der Sache für irgendwas. Das heißt, ich treffe ja eine Vorauswahl. Ich gucke mir ein Auto an. Ich entscheide, ist das gut, ja oder nein. Und ich entscheide das ja oft. Also ich mache das jetzt 13 Jahre und habe irgendwie letztens Statistik gemacht, habe knapp 1.000 Autos verkauft in den 13 Jahren. Also habe ich mir sicher 4.000, 5.000 angeguckt, um 1.000 zu verkaufen. Und da hast du ja eine gewisse Erfahrung dadurch. Und das heißt, wenn du zu mir kommst, dann habe ich eine Auswahl getroffen und habe gesagt, ich finde das Auto gut. Das Auto ist ein Garage 11 Auto, das passt. Und ich habe tatsächlich viele Kunden, die auch am Telefon kaufen. Also 20% der Autos gehen bei mir am Telefon weg.
Ohne jemals gesehen? Keine Probefahrt?
Gar nicht. Ich habe gerade gestern einen Vertrag zurückgekriegt, Citroën CX Turbo, den habe ich nach Philadelphia verkauft in die USA. Krach. Der wird jetzt verschifft in 2 Wochen. So, der war nie da, der die Bilder kriegt. Der wollte Details, habe ich ihm erstmal am Dach nachlackiert worden. Da gibt es Staubeinschlüsse, habe ich ihm genau fotografiert, habe mir das geschickt. Also es gibt bei mir keinen, da stehe ich halt auch. Es gibt keinen Beschiss oder so, sondern es ist eine ganz offene, transparente Geschichte. Und dann ging ein paar Mails hin her, ein paar Bilder, zack, Verdacht, zack, Auto verkauft, geht's nach Philadelphia. Und, aber 20% der Autos gehen bei mir am Telefon weg. Also die Leute sind nie da, in jeder Preisklasse. Und das geht halt nur, wenn du immer einen bestimmten Zustand anbietest, die Leute das wissen und du diesen den Namen hast irgendwann. Und deshalb beim Händler kaufen hat einen Vorteil, wenn der Händler seriös ist wie ich.
Ja, woran erkennt man das? Woran erkennt man einen guten Händler?
Keine Ahnung.
Wir machen ja bei Immobilie auch Fahrzeughändlerbewertung, ne? Relativ intensiv. Kann man natürlich, wie alle Bewertungen, kann man da immer irgendwie dran arbeiten, aber wir geben uns echt große Mühe, das ganz ordentlich zu halten. Und meine Erfahrung ist auch gar nicht so schlecht. Also ich habe mir schon bei vielen gut gerateten Händlern bei uns einen Karren angeguckt. Du merkst es halt auch, ehrlicherweise. Ne, wenn du dir ein Angebot anguckst, siehst du, wie der Händler bewertet ist, schickst eine Mail hin. Ne, das geht ja alles mit dem System. Und wenn er sich dann 3 Tage nicht meldet, weißt du schon, der hat es nicht so dringend. Ne? Ja. Also offenbar ist ihm nicht wichtig, während ein guter Händler halt innerhalb von 24 Stunden einfach mal eine Mail hinterher schickt oder mal auch anruft und sagt, ey, hier, ne? Macht jetzt natürlich nicht für ein 3.000 Euro Astra, ne? Mit 40.000 Kilometer, macht aber schon für ein Auto, ne? Also für ein besseres Auto, sagen wir mal. Aber Bernd, sag mal, deine Erfahrungen kommen ja nochmal auch wieder vom anderen Ende, deshalb müssen wir ein bisschen die nochmal da ergänzen.
Also ich denke, wenn jemand nicht so viel Ahnung von Autos hat, dann macht das für denjenigen schon Sinn, zum Händler zu gehen, weil genau aus diesen Gründen, die ja schon genannt worden sind, auch Gewährleistung bekommt man ja auf ein Gebrauchtfahrzeug, ne? Beziehungsweise Sachmängelhaftung, wie das so schön heißt. Da ist man ja schon ein bisschen mehr auf der sicheren Seite, ne? Gerade wenn man nicht so viel Ahnung hat und so. Und wenn man selbstbewusst ist und ein bisschen Plan hat, kann man natürlich auch super von privat kaufen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber da muss man natürlich schon ein bisschen Plan haben. Ne? Also es gibt bestimmte Dinge, die kann man natürlich noch selbst erkennen. Also ob die Reifen jetzt runtergefahren sind, wie die Bremsen aussehen, ob die Belege jetzt fällig sind, ob da jetzt demnächst irgendwie Investitionen anstehen oder ob man da noch eine Zeit lang mitfahren kann. Ich finde mal ganz wichtig bei so einem Fahrzeug, gerade wenn man nicht so viel Ahnung hat, dass der Wagen muss einfach neue TÜV haben. Das ist mein Zeichen dafür. Ne, das, da hat man schon mal 2 Jahre Ruhe, man kann den Wagen anmelden, reingucken kann keiner von uns in den Wagen, ob da jetzt was passiert, aber das weißt du schon mal, okay, ich muss jetzt die nächsten 2 Jahre nicht in irgendwelche Sachen investieren, die irgendwie TÜV-relevant sind und das ist schon mal ganz gut dann. Ne?
Hast du schon mal richtig in den Sack gehauen? Also schon, was war dein schlimmster Fehlkauf?
Ja, also auf jeden Fall, klar, passiert immer.
Erzähl mal.
Ich habe tatsächlich, das war eine Versteigerung, das war ein städtisches Fahrzeug. Und normalerweise ist es so, dass wenn eine Stadt irgendwas verkauft, die haben einen Bauhof oder so einen Wagenmeister, der das Fahrzeug offensichtlich eigentlich pflegt und so. Aber der Wagen war irgendwie total runtergenudelt und es war unglaublich. Ich weiß nicht, ob das der Wagenmeister der irgendwie versoffen war oder so irgendwie. Der Wagen war in einem unfassbar schlechten Zustand. Das war eine Enttäuschung. So. Sowas kommt natürlich vor. Ich hatte auch mit einem Motorschaden dann oder so. Ne? Das passiert einfach. Du kannst aber nicht in den Motor hineinsehen. Ne? Kannst du TÜV haben und alles, aber das wird ja auch nicht kontrolliert.
Und was war dein bester Griff?
Oh, ich habe mal einen 944 gekauft für ein Abel und Ei in der Kneipe, blind. Das war mein bester Griff, ja.
Und den hast du noch?
Nee, den habe ich weiterverkauft.
Nüchtern oder?
Ich war nüchtern, andere waren ein bisschen getrunken.
Wenn man 440 auch eine schöne Karre.
Ja.
Wir bieten übrigens auch, ich muss halt, aber das erste Mal, seitdem wir Podcast machen, das erste Mal, dass ich so viel Werbung für
die Bühne mache. Ja, das blinkt auch schon auf deiner Stirn, ehrlich
gesagt. Weil ich mich ständig mit Autokauf und Verkauf beschäftige. Ich hänge da halt einfach voll drin, weil es mir auch einfach mega Spaß macht. Ich bin so ein richtiger Windows-Shopper, aber eben nicht bei Klamotten oder keine Ahnung, was die Leute so kaufen, sondern bei Autos. Ne? Ich habe einfach total Bock, ständig danach zu gucken. Und wir bieten halt auch so einen Service an, dass du dir so einen TÜV-Experten oder es gibt so verschiedene Dienstleister bei uns, dass du dir den für einen Huni ziehen kannst und dann fährt er sich halt, also kostet ungefähr 99 Euro, und dann fährt er halt irgendwo hin, wo du gerade bist oder die Karre siehst und guckt sich die schon mal an. Das reicht meistens noch nicht, um die Karre zu kaufen. Ich habe aber mich mal für einen 330i BMW interessiert, der Verkäufer fünfmal angerufen, der ist im super Zustand, der ist wartungsfrei, alles tipptopp. Dann ist der Typ da hingefahren, das war 6 Stunden Fahrt von hier, von Berlin, ruft mich an und sagt, ey, 6.000 Euro Wartungsstau. Ne? Und die Karre sollte 10 kosten und die war mit 10 jetzt auch nicht billig, die war völlig, also, ne? Okay. Hätte sie mich also 16 gekostet und das war nur das, was der mal bei einer halben Stunde reingucken gesehen hat. Ne? Und da habe ich dann gesagt, okay, Finger weg. Ne? Aber das meine ich, du steckst halt oft nicht drin. Ne? Und auch der steckt nicht drin, aber der sieht dann schon mal ein paar Sachen, sagt hier.
Was kostet so eine halbe Stunde checken lassen?
Von nee, das ist einmaliger Service, kann man ausmachen und dann kostet das 99 Euro, ist immer fest. Und der begleitet dich, der kann bei dir sein, der kann eine Probefahrt mit dir machen. Der kann auch nicht alles sehen, aber ist so eine Art Bernd Volkens vielleicht oder auch Jens, die halt mitgehen. Die Jungs machen halt ja hauptberuflich, das sind Ex-TÜV-Prüfer oder noch TÜV-Prüfer oder die arbeiten in Kfz-Werkstätten. Die haben keine Ambitionen, die gehen halt mit, gucken sich die Karre an, die sehen sofort Bremsbeläge, Reifen, Roststellen. Dann kommst du vorher nochmal und hast ein bisschen recherchiert über die Karre und weißt, ah, das ist anfällig, guckt euch das an. Die haben meistens ein bisschen Werkzeug dabei, dass sie auch sozusagen, ne, wenn das Ding auf die Bühne gefahren wird und du nicht genau sicher bist. Ne, ich bin immer, wenn man mit einem richtigen Profi Auto kaufen war, also mit einem von den beiden Jungs hier oder anderen, der merkt, die haben einen ganz anderen Blick. Ne? Die machen, die schlagen eine Tür zu und merken sofort, da ist irgendwas in der Tür nicht in Ordnung, wo wir beide die Tür zu machen und denken, also,
schöner Sound.
Zu auf. Ne? Und die schlagen die Tür zu und sagen, da ist ja irgendwie Dämmmaterial fehlt auf der rechten Seite. Links ist das drin, habt ihr die schon mal auseinandergebaut? Ach so, die ist okay. Ne?
Du hast ein schönes Stichwort eben gerade genannt, Probefahrt. Ist Probefahrt eigentlich nötig oder nicht? Als ich meinen letzten Gebrauchten gekauft habe, ist noch mein aktueller Mini Cooper bei Mini Hamburg. Ist mir danach erst aufgefallen, nach dem Verkaufsgespräch und nach dem Unterzeichnen, ups, ich habe den ja noch gar nicht Probe gefahren, weil er irgendwo oben hinten links in der Ecke stand und so zugeparkt war. Ich bin gar nicht selbst drauf gekommen. Muss man eine Probefahrt machen oder nicht?
Ich würde immer eine Probefahrt
machen.
Immer.
Na, ich auch.
Du kannst bei einem gebrauchten Auto ja... Also ich jetzt, wenn ich mir ein Auto angucke, merke sofort, was Sache ist. Du fährst und letztens so ein Mercedes, so ein 124er Coupé fahre ich und denke, boah, was vibriert die Kiste, das gibt's doch gar nicht. Schalte den Rückwärtsgang, bleib auf der Bremse, vibriert es nicht. Aha, Motorlager kaputt. Und er meint, nee, das ist alles in Ordnung. Der war gerade hier, Inspektion, alles gemacht. Und ich sagte, ey, Junge, der Wagen, guckst du da und plötzlich auch, in dem Fall hast du dann irgendwie, zählst du dann, sagst du, ja, kannst du mal 5 Mille reinstecken und dann können wir nochmal, rufen Sie mich wieder an, tschüss, mich schnell vom Hof.
Ja, genau.
Ich finde es sehr schlau, immer Leute hinzuschicken. Ich mache das auch gerne für Kunden, auch unentgeltlich. Ich habe da voll Bock drauf, für mir Autos anzugucken. Ein Kunde aus Koblenz rief mich wieder an, hier, kannst du den Porsche 964 Turbo angucken, fahr ich hin, gucke ich mir ihn an, so. Und ich komme auch irgendwann an meine Grenzen, aber dann rufe ich auch einen Gutachter an, wie jetzt hier, ich weiß nicht, ob du den kennst, Olli Gruppe zum Beispiel oder so, sag ich hier, Olli, fahr du mal hin, ich habe irgendwie so die Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, und dann findet der den Fehler, so ungefähr. Aber das ist immer sehr schlau, das würde ich immer machen.
Genau, und es ist ja noch so wichtig, ob du eine Winterrutsche kaufst für 3.000 Euro, wo du sagst, ja,
selbst komm, da, wenn du da 100 Euro investierst, wenn ja. ein Gutachter kommt und der guckt den einmal an und sagt, ja, es könnte gut gehen oder nicht, ja, dann hast du 100 Euro in Sand gesetzt und nicht 3.000 hinterher.
Hättet ihr einen Tipp, soll man sich irgendwas genau angucken?
Also ich bin auf jeden Fall auch ein Riesenfan von der Probefahrt, das muss man machen. Mhm. Also das ist einfach Pflicht. Weil du, ich meine, letztendlich, wenn du da nur vorstehst, kann der Motor Attrappe sein. Und du musst fahren und da merkst du halt viel, merkst, ob der Wagen zu einer Seite zieht, ob irgendeine Vibration im Lenkrad ist. Also alles halt letztendlich und so, das ist total wichtig. Und wenn man nicht so wahnsinnig viel Ahnung hat, dann ist halt diese Möglichkeit mit dem Gutachter super. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man dem Verkäufer sagt, halt, dass man halt gerne auf eine Hebebühne fahren möchte bei irgendeiner Werkstatt und einfach mal hinfährt und einen Meister ranruft, kannst du ihn immer hochnehmen und so. Und oft merkt man schon an der Reaktion des Verkäufers, ob mit dem Wagen alles in Ordnung ist, weil der anfängt zu
zucken. Ob er seinem Produkt vertraut,
genau, wenn der anfängt, wenn der anfängt zu zucken und so, ja, nee, geht nicht und lieber nicht auf die Hebebühne. Das
okay, geht
halt.
Jetzt gerade.
Dann genau, kannst du die Karre einfach nur stehen lassen dann. Ne? Nee, das muss schon so sein. Ne? Und,
Was verschweigen denn so private Käufer, Verkäufer am meisten?
Die Frage ist, ob sie was verschweigen und ob sie es nicht wissen. Ne?
Hm.
Also viele, was ich immer wieder habe, die leben mit einem Fehler und vergessen das. Zum Beispiel Fenster hier bei hinten links geht nicht. Benutze ich eh nie, ist mir scheißegal. Ich sitze ja nur vorne rechts. So, ja. Und oder sitze nur vorne links. Dann komme ich da hin, das Fenster hier geht nicht, weil ich mal alle Tasten einmal durchprobiere. Ach so, ja, das weiß ich. Ja, oder so. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich glaube, das ist oft gar nicht so ein Unwillen, sondern einfach so ein, man lebt mit Fehlern über die Jahre, die einen nicht interessieren. Und boah, und der Nächste, der muss ja dann ausmerzen, die Fehler hinterher. Das sind auch meistens, meine Erfahrung, Zweit- und Dritthandautos sind immer die besten, weil die Fehler ausgemerzt haben, die der erste noch so mitgeschlurrt hat, 20 Jahre lang.
Naja, stimmt.
Zweit und dritter, okay.
Ja, also, ja. Meine, das hast du immer, da hast du die meisten Rechnungen dabei, immer zack, 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 und der nächste nochmal zack, zack, zack. Die haben dann nochmal Fehler gefunden und dann ist auch durchsaniert.
Genau. Und auch schöne Geschichte, ein Kollege hier von Motortalk hat sich jetzt einen Phaeton gekauft, ne? Er sagt, 80.000 hatte der, glaube ich, runter dritter Hand. Der war halt einmal schon durchrepariert. Alles, was an dem Auto kaputt, Steuerkette, alles, was irgendwie dran sein konnte, war schon einmal gemacht. Dadurch hat ein fairer Preis, ne? Kriegst ein relativ großes Auto, schluckt wie Sau, aber auch nicht so schlecht zusammengebaut. Ja, ne? Ist ja egal. Aber dann hast du ein ganz ordentliches Auto. So, ne? Also, wenn der schon zweite, dritte Hand ist, wie die Jungs halt sagen.
Und was viele gerne verschweigen, ist, wenn sie mal einen kleinen Unfall hatten oder so.
Ja.
Das habe ich schon oft gehabt.
Ja.
Wurde ich auch W124 Coupé, und hat mich ein Kunde mitgenommen, soll es mal gucken. Und der war schon heiß geladen. Also der Wagen war komplett warm, wie der ankam. Ich schon gedacht, okay, habe ich ihn einmal angemacht. Selbst da sprang er nicht richtig an. Also da war schon mal im Einspritzsystem einiges. Ja gut, gucke ich ums Auto, meinen Kofferraum auf. Und hinten ein Längsträger, der sah aus wie onduliert. Und er wollte mir erzählen, dass es ab Werk so wäre. Da musste ich dann herzlich lachen. Habe gesagt, klar, bei Mercedes ab Werk unterschiedlich lange Löcher ins Auto reinbohrt. Das ist ja Quatsch. Ach, Sie meinen den kleinen Anstupser? Ja, da war nichts. So, ne? Also hat er aber bis zum Schluss, der stand in der Anzeige unfallfrei, wir standen davor unfallfrei und du musstest selber den Fehler finden. Sowas ist halt echt scheiße.
Ja, aber schön, dass du da noch lachst. Ich würde da aggressiv werden, wenn ich merke, dass jemand mich so verarscht.
Nee, oder? Ich bin lachend weggegangen. Er hat es auch noch nicht verkauft. Ne? Ist natürlich eine blöde Nummer gewesen, aber ich kenne sie ja, das war so dämlich. Also,
ja, beim Autokauf wird halt immer noch viel getrickst. Ne? Wir als Mobile versuchen das halt zu reduzieren, also mit verschiedenen Tools eben. Aber was ist denn euer Eindruck? Kilometerstand, wissen wir ja, ist frei skalierbar, machen auch viele, ich weiß nicht, ob es Händler gibt, die da vertrauenswürdiger sind oder nicht. Keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, ob es verfolgt wird juristisch. Aber Checkheft, wird da auch viel gemogelt, geklebt, gemacht?
Klar.
Bernd nickt?
Ja, auf jeden Fall. Also ist das so ein Checkheft, da kannst du die Klammer öffnen. Dann hast du ein zweites und tauscht dann irgendwelche Seiten aus und so. Da kannst du es komplett manipulieren, ohne viel Aufwand, so ein Checkheft. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich habe das schon gehabt, aber nicht bei einer Niederlassung gewesen von einem Hersteller. Mir ein Auto angesehen und habe festgestellt, dass das Checkheft einen höheren Kilometerstand hatte als der Kilometerzähler. Da bin ich dann rein zu dem Verkaufsleiter und gesagt, hier, sag mal, ich habe mir das Auto gerade angeguckt und das fotografiert. Ich sage, hier, das und das. Kannst du mir das erklären? Wieso hat der, ist das der Magic oder was? Ja, nee, keine Ahnung, haben wir wohl einen Fehler gemacht bei einer Eintragung und so. Also ich glaube, er hat gar nicht den Fehler gemacht, die wurden selbst über den Tisch gezogen.
Das haben sie nicht gemerkt.
Die haben es nicht gemerkt. Und das ist halt auch das Problem mittlerweile bei diesen ganzen digitalen Kilometerzählern. Die sind einfach so leicht zu manipulieren, das kriegt eine Werkstatt nicht mehr raus. Ne? Also das kriegt nicht mal der Händler raus. Und das heißt, die werden schon als erstes beschissen. Ne? Und reichen das einfach durch. Ne? Und für die ist es natürlich auch ein Riesenproblem.
Ja, hatte ich letztes Jahr auch einen Kunden, der ist aktuell auf meiner Seite, so ein Carrera 3.2. Der kommt, hat eine gewisse Preisvorstellung. Das Erste, was ich immer mache, Tacho rausziehen. Geht ja ganz einfach. So ein Gummiring, flop. Und er guckt, ich war ganz schon schweißperlend, dass ich da irgendwas ausbaue. Und guckt drauf, Stempel auf dem Tacho von 10,87, Auto erst zugelassen, 11,84. Natürlich scheiße, ne? Also der Tacho gehört nicht in dieses Auto. Und gehört auch nicht passt halt nicht zusammen. Das Auto war trotzdem top, richtig, richtig geil. Steht bei mir in der Anzeige drin, Kilometerstand nicht nachweisbar, Punkt, aus, Ende. Und hat jetzt auch einen vernünftigen Preis. Ich habe den dann richtig gedrückt, weil es ging nicht anders. Aber das hast du immer wieder sowas. Ne? Und der wusste das nicht, der war kreidebleich, der war vollkommen fertig mit den Nerven.
Nun hat nicht jeder die Fähigkeiten, so ein Tacho rauszuziehen oder weiß, wie man das überhaupt machen muss. Wenn wir so Top 3 machen.
Gutachter mitnehmen, ich sage es immer wieder.
Gutachter?
Ja.
Probefahrt?
Ja.
Und?
Per Motordog vorlesen oder auf der Autobild oder wo auch immer. Es gibt im Netz wirklich ein paar gute Plattformen. Ne?
Misstrauisch sein auch.
Und genau. Misstrauisch sein, das
also wirklich. Schön. Also niemandem was zu verschenken. Ein Preis weit unter anderen Preisen. Ey, Vorsicht, ne? Also ja. Wirklich ein gesunder Menschenvertrauen. Das Auto angucken, ist wirklich gepflegt, passt das zueinander? Genau. Was Jens schon meinte mit den abgelatschten Pedalen und so, dass man sieht, dass ein Lenker, das total abgegrapscht ist und dann irgendwie 60.000 auf der Uhr, das passt einfach nicht, ne? Ja. Oder so ein Schaltsack, der eingerissen ist bei so einer niedrigen Laufleistung, das stimmt einfach nicht. Oder eine Sitzwange, die total durchgerutscht ist, ne? Das passt zum Auto, das ist irgendwie, da musst du eine Karre 150 auf deiner Uhr haben oder so,
genau. 200. Und nicht immer billigster Preis, ne? Nicht immer günstigster Preis gucken, weil immer nach dem günstigsten guckt, ne? Das kannst du vielleicht im Supermarkt machen, wenn du irgendwie Reis kaufst. Weiß ich nicht, da kenne ich nicht mit aus mit den Qualitätsunterschieden. Gibt es wahrscheinlich auch Leute hier, die gleich Alarm schreien. Aber beim Auto, ne?
Billig ist halt nicht immer sexy.
Nee, das heißt, wir sparen, kostet es, was es wolle.
So, ist das schön. Es war so schön mit euch. Vielen Dank. Upsala, nicht, dass ich hier alles wegschüttel. Bernd, Jens, Timo, Ost. Dankeschön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch genauso viel Spaß wie wir und habt ein paar Tipps und Tricks mitgenommen für den Gebrauchtwagen an- und Verkauf. Nächste Woche sind wir wieder ganz kurz und knapp. Da gibt es unseren Shortcast auf die Ohren. Your Turn nennt sich dieser kleine süße Podcast. Da seid ihr dran. Alle offenen Fragen, die ihr jetzt noch habt zum An- und Verkauf von Gebrauchtwagen, klären wir da. Bis dahin könnt ihr uns abonnieren, teilen, liken. Und ihr könnt euch alte oder bisherige Folgen auch anhören. Da haben wir zum Beispiel den Frühjahrsputz schon mal gehabt, die Oldtimer, die Mobilität der Zukunft.
Die Roadtrips natürlich.
Die Roadtrips auch. Findet ihr alles auf Spotify, iTunes und Soundcloud. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, ne, entweder den Shortcast nächste Woche anhören oder natürlich auch auf die Servicekanäle von mobile.de
oder Motortalk.
Gehen. Genau. Ach, war das schön. Misstrauisch sein, finde ich geil. Schön, macht's gut. Tschüss. Tschüss.